Mr. Johnson, thank you for having us. Thank you very much.
Herr Johnson, vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Vor zwei Wochen sagte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius, er wolle eine Wehrpflicht nach schwedischem Vorbild einführen. Wie sehr haben Sie sich davon geschmeichelt gefühlt, dass Schweden ein Vorbild ist? Er möchte das Modell vor allem, weil dadurch die Besten der Besten zur Armee gehen sollen, wie in Schweden. Zweite Frage also, wie haben Sie die Besten der Besten in die schwedische Armee bekommen?
Nun, wir hatten das Privileg, dass Herr Pistorius Stockholm besichtigt hat und dabei hat er auch die Wehrdienstbehörde besucht, bei der er sich ein Bild davon machen konnte, wie das Auswahlverfahren abläuft und für unsere Zwecke funktioniert es sehr gut mit der Wehrpflicht. Wir haben ein gemischtes System. Nächstes Jahr werden es etwa 8600 Wehrpflichtige sein und dann haben wir noch die ständigen Truppen aus Soldaten und Matrosen, die verfügbar sind und innerhalb kürzester Zeit eingesetzt werden können, sodass das gemischte System für uns gut funktioniert.
Also noch einmal, wie bekommt man eigentlich die Besten der Besten aus all den Bewerbern für das Militär?
Ich denke, dass zwei Dinge wirklich entscheidend sind. Erstens haben wir den Rekrutierungsprozess für die Wehrpflichtigen nach unseren Erfahrungen geschlechtsneutral gestaltet. Anstatt jedes Jahr aus einem Pool von 50.000 männlichen Bewerbern auszuwählen, haben wir nun einen Pool von 100.000 Männern und Frauen zur Auswahl und etwa 23% der Wehrpflichtigen sind Frauen. Das war also gut. Wir haben also die Basis verbreitert. Die andere Sache ist der Auswahlprozess. Man muss die richtigen Personen für die richtigen Positionen finden. Wenn Sie zum Beispiel in der Schule einen Schwerpunkt in Ingenieurswesen hatten, werden Sie eine große Bereicherung für die Ingenieurstruppe sein. Wenn Sie aber einen Mechanikschwerpunkt hatten, sind Sie vielleicht eher für die Wartung von Lastwagen geeignet. Es ist sehr wichtig, die richtige Person mit den richtigen Kriterien für die richtige Stelle zu finden. Und deshalb haben wir jedes Jahr weniger als 8% der Leute, die wir tatsächlich nehmen. Das Auswahlsystem in Kombination mit einer geschlechtsneutralen Gestaltung hat sich also als sehr hilfreich erwiesen, zumindest in unserem Fall.
In Deutschland gibt es die Diskussion, dass die junge Generation zu weich und zu schwach ist. Glauben Sie, dass es so ist? Ist das in Schweden auch so? Ist die junge Generation zu weich, zu schwach, um wirklich zu kämpfen und ihr eigenes Land zu verteidigen?
Bei allem Respekt, ich denke, dass die Behauptung, die ganze Generation sei zu weich zum Kämpfen, ein wenig fehlgeleitet ist. Ich denke, es gab die Fragen auch bezüglich der ukrainischen Bereitschaft zu kämpfen, bevor sie gezeigt haben, dass sie den Willen zum Kämpfen haben. Und das haben sie sehr gut bewiesen. Ich bin sicher, dass jede Generation die Gelegenheit nutzen wird, um ihr Land zu schützen. In dieser Hinsicht mache ich mir also keine Sorgen. Und noch einmal, von den 100.000, die es gibt, werden nächstes Jahr etwa 8.500 den Militärdienst antreten. Es ist also ziemlich selektiv und deshalb hat es in Schweden sehr gut funktioniert, weil viel mehr Menschen den Wehrdienst ableisten wollen, als ihn tatsächlich ableisten zu können. Es wird also als etwas Wünschenswertes wahrgenommen. Es wird als eine Möglichkeit gesehen, die eigenen Führungsqualitäten zu verbessern und zu wissen, wie man in unterschiedlichen und anspruchsvollen Umgebungen agiert. Es ist gut für die Karriere und es ist ein Dienst am Land, den viele Menschen schätzen. Wir stellen auch fest, dass nach dem großen Krieg in der Ukraine mehr junge Menschen Interesse daran haben, einen besseren Dienst zu leisten und dass es auch mehr Menschen gibt, die sich der schwedischen Heimwehr anschließen wollen.
Warum ist das so, dass junge Leute in Schweden tatsächlich zur Armee gehen wollen?
Ich denke, das liegt daran, dass es wünschenswert ist, dass wir sicherstellen, dass wir die richtige Person für die richtige Position auswählen und dass wir auch sicherstellen, dass diejenigen, die das Wehrpflichtsystem absolvieren, eine gute Ausbildung und eine gute Ausrüstung erhalten und dass sie es persönlich als lohnend empfinden. Von den Wehrpflichtigen, die jedes Jahr einberufen werden, empfehlen mehr als 82% anderen die Wehrpflicht. Und fast die Hälfte von ihnen bleibt auf die ein oder andere Weise bei den Streitkräften erhalten. Es ist also sehr hilfreich für die Rekrutierung, um Menschen dazu zu bringen, sich für ein Leben nach dem Wehrdienst als Soldat oder als Unteroffizier, Reserveoffizier oder Offizier zu entscheiden. Es ist also eine großartige Möglichkeit, Menschen für die Streitkräfte zu rekrutieren und man erreicht Menschen, die sich sonst vielleicht nicht für ein Leben als Soldat oder Offizier entschieden hätten und stattdessen dachten, sie würden Ingenieurswissenschaften oder Jura studieren. Und dann sind wir in der Lage, sie für den Dienst in den Streitkräften zu gewinnen.
Lassen Sie uns zur NATO übergehen, der Schweden im März beigetreten ist und dadurch tatsächlich auf Konfrontation mit Russland gegangen ist. Hat das schwedische Volk jetzt mehr Angst vor der ganzen Situation?
Because Sweden joined the NATO. What is it like?
On the contrary, public support for NATO membership.
Im Gegenteil, die öffentliche Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft ist nach wie vor sehr hoch. Sie liegt bei etwa 70%. Schweden ist also sicherer mit uns innerhalb der NATO-Grenzen und die NATO ist mit uns stärker. Wir haben ein sehr schwieriges Sicherheitsumfeld, aber das liegt an der illegalen Invasion Russlands in der Ukraine. Die ist es, die alles schwierig macht und alles angefangen hat. Und natürlich ist der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO das Ergebnis des russischen Verhaltens. Ich bezeichne das immer als die Mutter aller unbeabsichtigten Konsequenzen. Russlands strategisches Denken zu Beginn des Krieges in der Ukraine, das damit endete, dass Schweden und Finnland jetzt der NATO beigetreten sind. Wenn Russland mit Schweden und Finnland ein Ziel hatte, dann war es, das aus der NATO herauszuhalten. Und aufgrund des russischen Verhaltens in der Ukraine sind Schweden und Finnland jetzt eben Teil der NATO.
Was die NATO betrifft, so sind die USA der größte Beitragszahler. Glauben Sie, dass Schweden und Deutschland auf einen Sieg von Trump im November vorbereitet sind?
Ich denke, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, eine größere Verantwortung für unsere eigene Sicherheit zu übernehmen. Und Europa muss in der Lage sein, auch eine größere Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir mehr in unsere Streitkräfte investieren müssen. Und wir tun das nicht, weil wir die transatlantische Zusammenarbeit nicht wollen. Wir wollen mehr transatlantische Zusammenarbeit. Aber seit Jahrzehnten haben sich viele US-Präsidenten aus guten Gründen darüber beschwert, dass die Europäer nicht genug in unsere Streitkräfte investieren. Wenn wir übernächste Woche nach Washington fahren, werden wir 23 von 32 Verbündeten sein. Wir werden tatsächlich 2% oder mehr in unsere Verteidigungsausgaben investieren. Schweden hat seine Verteidigungsinvestitionen zwischen 2020 und 2024 verdoppelt. In diesem Jahr liegen wir bei 2,2% und werden bis 2028 auf 2,6% steigen. Und das ist nach jahrzehntelanger Unterfinanzierung absolut notwendig. Ja, ich weiß, die Situation war auch in Deutschland so.
Apropos Deutschland. Der deutschen Armee geht es sehr schlecht mit Blick auf Infrastruktur, die Technik versagt, Flugzeuge fliegen nicht. Was ist Ihr Eindruck von der deutschen Truppe?
Nun, ich denke, ich möchte ein starkes und engagiertes Deutschland in den euroatlantischen und europäischen Beziehungen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und angesichts der Größe ihrer Wirtschaft sind sie ein unverzichtbarer Partner für uns und auch für die anderen Verbündeten. Wir wollen also, dass sie in der Lage sind, ihre Rolle und ihr Potenzial im Bereich der euroatlantischen Sicherheit voll auszuschöpfen, einschließlich einer starken Rolle innerhalb der NATO. Wir arbeiten auf bilateraler Ebene sehr gut zusammen, nicht zuletzt, was die maritime Zusammenarbeit in der Ostsee betrifft. Beide Länder haben eine starke industrielle Verteidigungsbasis. Eine der Lehren, die wir aus dem Krieg in der Ukraine gezogen haben, ist, dass es sich um einen Krieg der Lage handelt und dass eine starke industrielle Verteidigungsbasis Teil einer glaubwürdigen Abschreckung ist. Ich freue mich also darauf, dass Deutschland auch in der euroatlantischen Sicherheit eine sehr wichtige Rolle spielen wird.
Aber glauben Sie, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Deutschland endlich eine große Rolle spielen kann? Oder ob es sie überhaupt spielen kann?
Ich denke, dass sie eine größere Rolle spielen und wir haben es natürlich sehr begrüßt, dass ihr NATO-Beitrag jetzt bei 2% des BIP liegt und die Größe ihrer Wirtschaft und ihre industrielle Fähigkeiten bedeuten, dass sie auch eine stärkere Rolle innerhalb der Herausforderungen spielen können, die wir in ganz Europa haben. Und es geht nicht nur um Deutschland und Schweden, es sind die verfügbaren Bodentruppen und es sind unsere Armeen in ganz Europa, in die zu wenig investiert wurde. Das ist also eines unserer größten Probleme. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir uns jetzt ganz besonders konzentrieren werden. Denn das Wichtigste ist, dass der neue Verteidigungsplan der NATO stark und durchführbar ist. Wir müssen in unsere Landstreitkräfte investieren, wir müssen in die Befähigung investieren. Das heißt in die Wartung, in die Munition, in die Verbesserung der Verfügbarkeit und wir werden auch stark in verschiedene Formen von Luftabwehrsystemen investieren zum Beispiel. Es müssen also viele Investitionen getätigt werden und wir finden, dass die 2% die Untergrenze, aber nicht die Obergrenze ist. Und ich erwarte, dass alle Verbündeten in der Zukunft auch über 2% hinausgehen werden.
Sprechen wir über Ihren Minister für Zivilschutz, Herrn Böhling, der erst im Januar sagte, dass Schweden einen Krieg bevorstehen könnte. Und auch unser Verteidigungsminister, Herr Pistorius, sagte, dass Russland in 5 Jahren in der Lage sein könnte, die NATO anzugreifen. Was ist Ihre Meinung dazu? Wann wird Russland in der Lage sein? Oder wann wird Russland tatsächlich das NATO-Gebiet angreifen?
Nun, ich möchte nicht sagen, wann Russland angreifen wird, denn es steht offensichtlich noch nicht unmittelbar bevor. Aber wir müssen uns in Bezug auf Russland über ein paar Dinge im Klaren sein. Erstens haben wir es mit einem Russland zu tun, das bereit ist, große politische und militärische Risiken einzugehen. Wir haben das in der Ukraine gesehen. Wir haben es in Georgien gesehen. Wir haben es zum ersten Mal 2014 in der Ukraine gesehen. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass Russland große Ambitionen hat, sich mit seinen Streitkräften neu aufzustellen. Putin sagt, dass Russland bis 2026 in der Lage sein wird, von etwa 1 Million Soldaten auf 1,3 Millionen Soldaten aufzustocken. Er wird zum Beispiel ein neues Armeekorps in Karelien aufstellen. Er hat eine neue Kommandostruktur zur Verstärkung des Leningrader Militärbezirks geschaffen. Und Russland hat einen hohen Ehrgeiz. Im Moment stecken die Bodentruppen in der Ukraine fest, aber Russland hat große Ambitionen, seine militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Das Beste, was wir tun können, um den Frieden in Europa zu erhalten, ist, die NATO stark zu machen und sich auf die Abschreckung und die Verteidigung zu konzentrieren. Ich denke, das ist von entscheidender Bedeutung. Und laut General Cavoli ist die Einschätzung, dass Russland die Fähigkeit hat, je nachdem, wie sich seine Verteidigungsindustrie entwickelt und was im Krieg in der Ukraine passiert, etwa 3 Jahre zu warten, bis es wieder etwas aufbauen kann.
In Schweden und auch in Deutschland gehen die Diskussionen weiter, dass die Menschen sagen, es sei ein Horrorszenario, das dort geschaffen wurde. Glauben Sie, dass Sie, wenn Sie über den möglichen Krieg sprechen, das diskutieren und öffentlich sagen, eine Atmosphäre der Panik schaffen? In der Bevölkerung Schwedens und Deutschlands und auch Europas?
Im Gegenteil, es geht nicht darum, Panik zu schüren, sondern die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass das Sicherheitsumfeld, dem wir ausgesetzt sind, die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs darstellt. Und das haben wir auch gesagt. Und der beste Weg, sich darauf vorzubereiten und den Frieden zu bewahren, ist natürlich, in unsere Streitkräfte zu investieren, damit wir in der Lage sind, abzuschrecken und unser eigenes Territorium zu verteidigen. Wir haben die NATO nicht, um diesen Krieg zu gewinnen. Wir haben die NATO, deren oberstes Ziel es ist, einen Krieg zu verhindern, vor allem in Europa zu verhindern. Aber aufgrund des aggressiven Verhaltens Russland nehmen wir zur Kenntnis, was Russland in der Ukraine tut. Diese Art von Grausamkeit und Brutalität. Ich war in Butscha, ich war in Irpin. Russland hat Kinder aus der Ukraine nach Russland deportiert. Und wir wollen nicht, dass das in unserem Gebiet passiert. Und der beste Weg, das zu verhindern, ist, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, was wir auch getan haben. Wir haben Verteidigungsgüter im Wert von fast 4 Milliarden Euro geschickt und Investitionen auch in unsere Streitkräfte. Es geht also nicht darum, in Schweden Panik oder Aufruhr zu verbreiten. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin in Frieden leben können. Denn das ist unser aller Ziel.
Sie haben viel zum Krieg geforscht. Würden Sie sagen, der Krieg, den Putin führt, ist ein rationaler Krieg? Und ist Putin ein rationaler Präsident?
What's your opinion on that?
I think you hit the key point there. And what is rationality for us and what is...
Ich denke, Sie haben den entscheidenden Punkt getroffen. Was für uns Rationalität ist und was für Putin Rationalität ist, ist nicht dieselbe Art von Logik. Ich denke, dass die Gegenüberstellung von uns und Putin nicht unbedingt unter der gleichen Bedingung funktioniert. Es wurden viele Fehler gemacht, aber die Leute sagen, sie seien schockiert gewesen, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Ich möchte das nur wiederholen. Russland hat zu diesem Zeitpunkt 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Seine Blutbanken waren voll und er verlegte Einheiten aus Sibirien an die Grenze zur Ukraine. Wenn das keine unmittelbare Bedrohung ist, was ist es dann? Was ich damit sagen will, ist, dass das Versagen der Vorstellungskraft und des Denkens, was für uns rational wäre, nicht die gleiche Art von Rationalität für Putin und seine Regierung ist. Ich denke, dass Russland die Abschreckung und die Verteidigung nur durch schwere Geschütze versteht.
Rational for Putin and his colleagues in the Kremlin. So I think, but what I think Russia do understand is heavy metal, deterrence and defense.
Manche Leute sagen, dass Russland durch Schwäche oder Stärke provoziert würde. Nein, Russland wird durch Schwäche provoziert und deshalb ist es am besten, wenn man abschreckt und sich gegen Russland verteidigt. Ich denke also, dass, wie ich schon sagte, die fehlende Vorstellungskraft, dass es in der Ukraine undenkbar wäre, dass Russland die innere territoriale Integrität der NATO in Frage stellen würde, in dieser Hinsicht fehlgeleitet und irreführend ist. Und deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Risiken gestiegen sind. Und deshalb müssen wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Streitkräfte zu stärken und zu erhalten.
Und was heißt das? Dass Putin die NATO angreifen will?
Ich glaube, dass man sich im Kreml und bei Putin selbst bewusst ist, dass man diesen Krieg verlieren würde. Aber ich glaube, dass Russland sehr daran interessiert ist, uns politisch zu spalten, sowohl innerhalb der EU als auch in der NATO. Das haben wir gesehen. Und meine Einschätzung ist, dass die Ukraine im Moment der Schutzschild gegen die russische militärische Expansion ist. Und wenn dieser Schutzschild fallen würde, weil wir nicht das Durchhaltevermögen oder die Bereitschaft haben, genug zu investieren, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen, würde die Bedrohung gegen uns mit Sicherheit zunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass auch Georgien und die Republik Moldau einer erhöhten Bedrohung ausgesetzt sein könnten.
Vor einigen Wochen wurde ein Anschlag auf eine deutsche Waffenfirma verübt und Russland wird verdächtigt, hinter diesem Anschlag zu stehen. Außerdem sind russische Kampfjets in den schwedischen Luftraum eingedrungen. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter? Ist das eine Provokation oder ist das schon etwas Größeres?
Dahinter verbirgt sich, dass Russland seit geraumer Zeit mit verschiedenen Formen von hybriden Methoden in der Grauzone zwischen Krieg und Frieden operiert. Und wir haben das mit diesen Informationen gesehen. Wir haben es bei Propaganda gesehen. Wir haben es bei Cyberangriffen und Cyberspionage gesehen. Und wir sind uns natürlich der Berichte bewusst, die sowohl aus Polen als auch aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich über verschiedene Formen aus Sabotageakten eingehen. Wir haben jetzt nicht die Informationen, um genau zu sagen, wer oder was dahinter steckt oder wer die Täter sind, aber wir sind uns dieser Dinge bewusst. Wir haben in Schweden auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um unsere Widerstandsfähigkeit gegen diese Art von Bedrohung zu stärken. Wir haben einen neuen nationalen Sicherheitsrat eingerichtet. Wir haben die Mittel für unseren Sicherheitsdienst und unseren militärischen Geheimdienst aufgestockt. Wir haben jetzt noch einen Minister, der sich mit Resilienz befasst. Im Bereich der Gesamtverteidigung und auch mit Blick auf hybride Bedrohungen müssen wir eine Reihe von Maßnahmen ergreifen. Nicht nur, um unsere Streitkräfte zu stärken und die NATO stark zu halten, sondern auch, um die Risiken zu mindern, die mit hybriden Bedrohungen verbunden sind, die Russland unserer Meinung nach ausübt.
Glauben Sie wirklich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann?
Ja, aber nur, wenn wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Putin dachte natürlich, dass er diesen Krieg wahrscheinlich innerhalb von 5 Tagen gewinnen würde. Das war bisher ein großer strategischer Misserfolg für Putin und Russland. Sie haben keines ihrer militärischen Ziele in der Ukraine erreicht. Und nach fast 900 Tagen Krieg kontrolliert Russland weniger als 20% des ukrainischen Territoriums.
Was würde mit Schweden und Deutschland passieren, wenn die Ukraine den Krieg tatsächlich verlieren würde?
Die Bedrohung gegen uns würde definitiv zunehmen. Daher ist die Unterstützung der Ukraine sowohl richtig und klug als auch eine Investition in unsere eigene Sicherheit. Und wir werden das so lange tun, wie es nötig ist. Wir haben bisher 6,5 Milliarden Euro für die nächsten 3 Jahre zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt. Und wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, wenn sie es für notwendig hält und wir sie unterstützen können.
Eine letzte Frage zur Wehrpflicht. Ich habe gehört, dass unser Verteidigungsminister Übungen bei dem Wehrdiensttest ausprobiert hat. Stimmt das?
Ja, sie haben seine Stärke gemessen und er hatte ein sehr beeindruckendes Ergebnis, wie ich finde. Ich meine, er ist fast 60 Jahre alt, aber ich denke, er hatte die Leistung von jemandem, der viel jünger war. Er war körperlich beeindruckend stark. Er hat das bei seinen Übungen demonstriert.
Much younger. It was very impressive physical strength he showed at the exercises, as far as I understand.
So one last question is actually. Letzte Frage. Pistorius ist der beliebteste Politiker in Deutschland im Moment. Können Sie sich vorstellen, dass er Bundeskanzler von Deutschland wird?
Es steht mir nicht zu, mich zur deutschen Innenpolitik zu äußern. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Ich habe natürlich auch ein sehr gutes Verhältnis zur CDU, zu unserer Schwesterpartei. Aber ich werde mich nicht über die deutsche Innenpolitik äußern. Das ist Sache der deutschen Seite.
Thank you very much.
Thank you.